kontrolliere da echt nochmal so richtig, richtig extra gut. Gerade so beim Ohr, ne, so in den Fältchen, da kann sich das gut verstecken, gerade wenn das ein bisschen kleinere Grannen sind. Ja, es führt dann eben zu Abszessen und dann zu einer Schleckdermatitis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich wurde diese Woche unter einem Reel markiert. Und zwar ging es da um Grannen. Und ich habe mir dann gedacht, Mensch, tatsächlich unglaublich. Ich habe dazu noch gar keinen längeren Content. Ich habe das immer nur mal in der Story aufgegriffen, wenn mich jemand danach gefragt hat. Aber ich habe dazu noch gar nicht ausführlich was gemacht und schon gar nicht auch mit passenden Erklärungen, die dann hilfreich sind. Und ja, habe mir gedacht, das hole ich doch mal direkt nach und mache eine Podcast-Folge dazu. Denn tatsächlich, ja, die Grannenzeit, ich glaube, egal in welcher Tierarztpraxis oder in welcher Tierklinik man nachfragt, es ist einfach echt ein Thema, was nicht super, super selten vorkommt. Nein, umgekehrt, in der Grannenzeit geht es einfach hoch her und es bringt wirklich so, so viel Leid mit sich. Ich habe mal geschaut, wo das Wort auch herkommt, fand ich auch ganz interessant. Es kommt aus dem Althochdeutschen von dem Wort Grana, Barthaar. Und das passt tatsächlich, denn Grannen, das sind so Borsten oder fadenförmige Fortsätze von Pflanzen. Und die haben ganz gemein solche Widerhaken. Ja? Und mit den Widerhaken bleiben die dann eben auch bei uns an Kleidung hängen oder, logisch, bei Tieren mit entsprechendem Fell. Also, das ist nicht nur ein Thema bei Hunden, nein, das ist auch ein Thema bei Katzen und da tatsächlich dann auch öfter mal in der Nase, was ganz, ganz gemein ist, da komme ich dann gleich noch zu. Also vor allem eben bei verschiedenem Getreide und bei Gräsern zu finden, das heißt, wenn jetzt auf so Heuwiesen, ja, da die werden ja ganz lang stehen gelassen und da findet man dann ganz viele Gräser, die eben im oberen Bereich auch diese Grannen haben. Und natürlich ganz besonders, wenn die Tiere dann entsprechend ein bisschen längeres Fell haben, da kannst du dir vorstellen, unterschiedliche Fellstrukturen machen es natürlich den Grannen, diesen Widerhaken dann auch nochmal leichter, sich da festzuhalten und dran fest kleben zu bleiben. Diese Widerhaken, die führen eben auch dazu, dass die Grannen sich durch Bewegung immer tiefer bohren und dadurch, dass die eben so in eine Richtung wachsen, diese Widerhaken, geht es halt auch nur in eine Richtung. Die kann man dann, wenn die erstmal im Fleisch drinstecken, nicht einfach so wieder rausziehen, ja, weil diese Widerhaken eben in eine Richtung wachsen. Und das macht so richtig ekelhaft und gemein. Also wenn man die zum Beispiel so zwischen eine Mullbinde oder Mulltupfer legt und die so hin und her bewegt, da kann man richtig sehen, wie sich so eine Granne da immer tiefer reinbohrt. Und wenn man sich dann vorstellt, das ist irgendwie beim Hund ganz klassisch, ne, in diesen Zwischenzehen, Spalten oder eben auch beim Ohr oder in der Nase. Ich kenne aber auch Hunde, die haben das so gerade in den Bereichen Achselhöhle, ja, also da, wo eben so Fell aufeinander oder auch Haut aufeinander reibt und durch Bewegung wird das dann immer tiefer auch in den Körper reingebohrt. Also das ist wirklich richtig, richtig gemein. Aber der Klassiker bei Hunden sind eben die Pfoten. Aber ich kenne auch Hunde mit wuscheligem Fell, die haben einfach mitten auf der Brustwand irgendwann einen Abszess gehabt, wo sich rausgestellt hat, ey, das war eine Granne, die sich da reingepopelt hat. Ja, gerade bei Nase und Ohren ist es super gefährlich, weil ja, da geht's halt in die Kopfhöhle. Ne? Ich kann das jetzt nicht irgendwie anders umschreiben. Es ist wirklich ekelhaft, wenn man sich vorstellt, da ist dann ein Abszess. Ja, im Ohr oder eben in der Nase dann richtig schmerzhaft auch für die Tiere. Also wenn dein Hund lange Ohren hat, auch noch fällig und ja, längeres Fell, was dann da schön eventuell über den Boden schleift, kontrolliere da echt nochmal so richtig, richtig extra gut. Weil ich finde, gerade so beim Ohr, ne, so in den Fältchen, da kann sich das gut verstecken, gerade wenn das ein bisschen kleinere Grannen sind. Ja, es führt dann eben zu Abszessen, wenn man das nicht findet. Und dann klassisch an den Stellen, wo eben die Tiere auch drankommen, zu einer Schleckdermatitis. Und da komme ich jetzt zu so einem Punkt. Ich habe tatsächlich jetzt, als ich mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben habe die letzten Tage, auch nochmal überlegt, wie das kommt, dass ich bei meinen Hunden hier keine Probleme damit hatte, obwohl ich ja wirklich, ne, in der Einöde, ich lebe quasi in den Feldern. Also wenn ich jetzt hinten zum Tor rausgehe, das erste Feld, was dann da kommt, das sind Getreidefelder, ja. Und wenn dann die Ernte ist, dann liegen bei uns die Grannen bis vor die Haustür quasi überall auf dem Boden auch rum, weil die ja dann bei der Ernte auch vom Traktor fliegen und dann ja liegen überall diese Grannen und Grannenteile auch rum. Und ich habe, wie gesagt, überlegt, so, warum das bei uns bisher noch kein Problem dargestellt hat. Und das hat was damit zu tun, dass ich so genau beobachte, wo schleckt Kenny. Ja, also weil ich ganz genau weiß, wenn der irgendwie so im Büro neben mir liegt oder wir vom Gassi wiederkommen und er dann irgendwo sich schleckt, das ist nicht gewöhnlich für ihn, ja. Und dann gehe ich immer sofort gucken und das ist wirklich jedes Mal, dass entweder eine Zecke da ist oder halt sich irgendein Grasteil, Pflanzenteil befindet. Bei uns wachsen im Wald auch zum Beispiel viele Kletten und natürlich, ne, Kletten und Klettenteile bringen wir auch oft mit heim. Und ja, also da bin ich dann einfach so wahrscheinlich so eine Helikopter-Hundemutter, die eigentlich ja da dann immer direkt schaut. Wobei auch dieses direkt, ich möchte es ein bisschen einschränken, wenn er tief schläft, dann lasse ich ihn in Ruhe und wenn er auf seinem Ruhebereich ist, ja, also das soll jetzt nicht dahingehend irgendwie ausarten, dass dein Hund dann guckt, dass er den Raum verlässt, wenn du kommst, weil er sich denkt, ey, die popelt dauernd an mir rum und guckt dauernd und ich will doch einfach nur meine Ruhe haben, ja, also da bitte mit Ankündigung und entsprechendem Medical Training und nicht, dass dein Hund dann davon total genervt ist, aber ja, ne, dieses, ich beobachte, wo schleckt mein Hund und ja, einfach auch dieses beim Kuscheln nochmal gezielter auch mit den Fingerspitzen. Das merke ich tatsächlich immer, wenn dann so die Phase anfängt, wo man dann doch öfter eine Zecke gefunden hat, ne? Und dann, ja, einfach dieses ganz bewusste Kuscheln und mit den Fingerspitzen bis auf die Haut popeln. Man kennt ja so die Stellen auch, wo sich Zecken und eben in dem Fall jetzt, wenn wir über Grannen sprechen, natürlich auch die Grannen festsetzen und da, ja, kuschel, streichel, popel ich dann nochmal ganz besonders und kontrolliere. Und deshalb komme ich doch jetzt mal direkt zu, was kannst du eigentlich tun? Ja, wie kannst du da deinen Hund schützen, damit es eben nicht zu einem Abszess und zu einer unbemerkten Entzündung kommt? Klar, Wege gezielt aussuchen, das wäre so das Erste, ne? Also ich meide schon Strecken, auf denen ganz viel Getreide angebaut ist. Es gibt auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei uns so ein, ja, Felderareal, sage ich mal. Da steht aktuell quasi nur Getreide und wenn das geerntet ist, wird direkt danach Mais gesät. Und das sind beides, ja, diese Sorten werden einfach bei uns super viel gespritzt. Und deshalb mag ich da nicht durchlaufen. Ja, weil klar, selbst wenn der Hund nur auf dem Weg läuft, aber das ist ein schmaler Feldweg, da ist ganz klar, dass da auch was von landet. Und da möchte ich mich einfach nicht aussetzen und meinen Hund schon gar nicht. Ja, der schnuffelt ganz intensiv am Boden und schnüffelt am Gras und schleckt das vielleicht auch mal ab. Also ja, das ist was, was ich eh meide. Und in die hohen Wiesen zum Beispiel. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass gerade so Wiesen, woraus dann Heu gemacht wird, die werden ganz lang wachsen gelassen. Ja, und die sind dann entsprechend hoch und entsprechend viele Grannen sind da eben auch. In so hohe Wiesen darf keiner meiner Hunde noch nie, ja. Und da achte ich auch ganz arg drauf. Zum einen wegen Artenschutz. Jetzt ist auch noch Brut- und Setzzeit. Und bei den Feldern ganz genauso, ja, die gehören einfach LandwirtInnen und da hat mein Hund nichts drin zu suchen. Und gerade der Mais, das nenne ich auch immer, wenn dann da die Felder sind und der Mais schon hochsteht, da sage ich immer, Rehwohnzimmer zu, weil da einfach viel Wild drin ist, ja. Und da hat mein Hund einfach nichts drin verloren. Hinzu kommt eben die Gefahr von Grannen ist nochmal höher, wenn er dann wirklich auch ins Feld geht. Und diese Felder sind halt einfach echt super stark gespritzt. Deshalb möchte ich das einfach nicht. Dann direkt nach der Ernte, ja, da meide ich auch wieder ganz gezielt die Wege und achte darauf, wo ist eben viel auch so vom Traktor runtergefallen, wo liegen dann viele Grannen und Grannenteile und ja, da suche ich mir einfach andere Wege. Ich habe da wirklich gut die Möglichkeit, dass ich auch sage, ich gehe hinten durch den Wald und dann ins Moor und da gibt's keine Felder und dann halten wir uns vermehrt dort auf. Oder ich mache tatsächlich auch so Schnupper- und Beobachtungsspaziergänge mit der Flexileine oder einem Bauchgurt so von Ort zu Ort, wo wir so diese kleinen, ich nenne sie immer Traktorlandsträßchen, so ablaufen. Das macht Kenny auch super gern. Was kannst du noch machen? Nach Gassigängen, wo du eben sagst, naja, da war schon Getreide, Gräser, dass du deinen Hund nochmal durchbürstest. Ja, ich habe da so eine, man nennt die Zupfbürsten. Ich habe da aber nicht die klassischen, die so vorne einfach den blanken Draht haben, sondern habe darauf geachtet, dass da so ganz kleine Mini-Plastikknöpfchen quasi vorne drauf sind. Dadurch tun die einfach beim Bürsten nicht so weh. Ja, entweder solche oder eben auch so ganz, ganz klassische Katzenbürsten. Ja, die sind so ganz dicht. Mit denen kann man wirklich super gut nochmal so drüber gehen, weil man da auch zusätzlich dann noch herumlaufende Zecken aufsammelt, die sich dann so in dem Fell, was man aus der Bürste holt, befinden und die laufen da dann nochmal rum. Da kann man dann auch nach dem Gassi gehen gleichzeitig Zecken abernten quasi. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Einmal ordentlich nach so Pflanzenteilen geguckt und Zecken erwischt. Ja, das viele Kuscheln, das habe ich schon erwähnt, das tut natürlich allen gut, wenn der Hund es mag. Ne? Also hier bitte nicht übergriffig sein, kündige es an und mach das in Momenten, wo dein Hund es auch genießt. Und ja, gerade in dieser Zeit gehe ich da, wie gesagt, nochmal gezielter mit meinen Fingerspitzen auf Suche und auch ganz gezielt in den Bereichen, wo ich eben weiß, da setzen sich Grannen, Pflanzenteile, Zecken fest, dass ich da nochmal genauer gucke. Heißt, Pfoten richtig kontrollieren. Ja, hier lohnt sich dann wirklich das Medical Training. Und mach da auch immer wieder zwischendurch Einheiten, wo du nicht so genau guckst. Ja, also wenn du dir jetzt vorstellst, du suchst gezielt nach Grannen, da haben wir das Gesamtverhalten, dass du jeden Zwischenzehenspalt ganz genau absuchst und auch bei den Pfotenballen von unten die Zwischenräume anschaust, mit den Fingerspitzen abfühlst. Das wäre so das Gesamtverhalten. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte Medical Training noch aufbauen und möchte zwischendurch auch dieses, du wirst an den Pfoten befummelt, wirklich nochmal positiv aufbauen bzw. aufladen, dann mache ich einzelne Teilschritte. Ja, also das lohnt sich ganz arg, dass dann über diese Monate das nicht quasi in Summe dann irgendwann doch zu Abwehrverhalten führt, weil man es so oft macht und der Hund dann irgendwann sagt, weißt du was, mir geht es jetzt völlig auf den Geist. Also da ist wichtig, so die Teilschritte nochmal auf die Ladestation zu packen, damit du dann bei dem Gesamtverhalten wirklich nicht in die Summation gehst von Abwärtsspirale. Denk da, wie gesagt, an diese Zwischenzehenspalten. Da ist beim Hund, ich nenne das jetzt einfach mal so, das sind so kleine Hauttaschen. Da geht es nochmal tiefer rein. Ja, und schau da echt ganz genau. Das ist so der Klassiker, dass da diese Teile sich festsetzen und man die so schnell nicht mehr sieht. Gerade wenn jetzt der Hund so ja ein bisschen längeres Fell hat. Ja. Und eben auch von unten so zwischen den Ballen da mit dem Finger nochmal ganz genau schauen und da durchgehen. Was ich auch immer rate, ist das Fell an den Pfoten kürzen. Aber hier kann man eben auch wieder nicht eine Pauschalantwort geben. Mach das so. Hier sollte man echt individuell hinschauen. Als Beispiel, wenn ein Hund so richtig dickes, borstiges Fell hat und du kürzt es am besten dann noch mit der Schermaschine komplett runter, dann kannst du dir vorstellen, dass so dickes, borstiges Fell an der Schnittkante ja auch richtig scharf ist. Sprich, auf der gegenüberliegenden Seite die Haut verletzt, was dann zum Schlecken führt, was dann eventuell zu einer Leckdermatitis führen kann. Ne? Weil der Speichel von Hunden, wissen wir, ist ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass er völlig clean und aseptisch ist. Ne? Also da wirklich individuell hingucken, was ist für den Hund passend. Wenn der Hund jetzt ganz weiches Fell hat, wäre das total okay, wenn man das abschert. Aber auch da kann es sein, dass der eh schon super empfindlich ist, weil der hat Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, sowas oder nimmt Medikamente, die dazu führen, dass die Haut super dünn und empfindlich ist. Ja, also was muss man individuell bedenken? Wenn der Hund es nämlich überhaupt nicht kennt, dass dann auf einmal so von unten und oben überall das Fell weg ist, dann empfindet er das vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn er dann draußen so über steinige Wege läuft oder eben irgendwo, wo das Gras pieksig ist. Ja, also da würde ich wieder individuell hingucken, was habe ich für einen Hund, ist der super sensibel, dann mach das wirklich schrittweise, kleinschrittig, dass du ihn daran gewöhnst und geh hier nicht gleich mit der Schermaschine vor. Es gibt spezielle Scheren, Fellscheren, da kannst du erstmal anfangen, dass du das Fell Stück für Stück kürzt, aber es lohnt sich, ne? Weil logischerweise, wenn gerade da in diesen Zwischenzehenspalten kein wuscheliges Fell ist, das verfilzt sich da ja auch ganz gerne und verknotet sich. Ja, klar können sich da dann die Grannen nicht so leicht festsetzen. Und du kannst auch viel besser kontrollieren und gucken. Ja, weil unter dem Fell kann sich halt einfach viel leichter was verstecken. Und wenn das ganz gekürzt ist, dann siehst du es besser. Es hat natürlich auch, finde ich, rein für mich jetzt zu Hause einen praktischen Hintergrund. Wenn das Fell ganz kurz ist, bringt Kenny deutlich weniger Schlamm, Dreck und Sand mit nach Hause. Ja, gerade jetzt hier regnet es die letzten Tage immer mal so ein bisschen. Und wenn wir dann über die Feldwege oder durch den Wald laufen, dann sind die Pfoten einfach dreckig und da merkt man schon wirklich einen großen Unterschied, wenn das Fell gekürzt ist. Aber, und jetzt kommt noch ein zusätzliches Aber, wenn du in der Stadt wohnst und einfach viel auf Asphalt gehst, muss man natürlich auch wiederum bedenken, dass das Fell durchaus eine Schutzfunktion hat. Ne? Gerade wenn das unten an den Ballen länger ist. Ja, wenn das fehlt, dann wird der Asphalt für deinen Hund noch heißer wahrgenommen. Also da sollte man dann unbedingt darauf achten, dass man ja in der heißen Jahreszeit dann bitte eher auf Wiesen und Feldwegen oder im Wald geht, anstatt auf blankem Asphalt. Muss man dann eben bedenken bei, wie kurz halte ich dann das Fell so an den Pfoten von meinem Hund. Und deshalb sage ich keine Pauschalantwort, sondern da musst du so ein bisschen individuell schauen und dann das für euch Bestmögliche machen, weil, na klar, ne, super kurzes Fell ist ein absoluter Vorteil, was die Grannengeschichte anbelangt. Du kannst und solltest auch noch zusätzlich sowas machen, wie zum Beispiel den Fokus auf den Weg legen. Ich habe vorher schon gesagt, rein wegen Artenschutz, ne, Brut- und Setzzeit jetzt und ja, dass der Hund nicht in die Felder läuft, ne, finde ich einfach so oder so eine ganz wichtige Sache. Was kann man da machen, um den Fokus auf den Weg zu legen? Verlorensuche auf der Rückspur zum Beispiel wäre so ein Klassiker. Da habe ich bei Instagram in meinem Feed auch eine Erklärung zu, wie man das machen kann. Und eine längere Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich auch bei dem Abendwebinar zum Beispiel. Packe ich gern mal den Link in die Shownotes, das Abendwebinar Artgerechte Spaziergänge. Da ist ein Zusatz dabei, so ein kleines Workbook zur Verlorensuche auf der Rückspur. Da ist die super kleinschrittig und ganz genau auch erklärt. Das wäre was, ja, um dem Hund auch so zu zeigen, hey, positive Dinge passieren auf dem Weg. Dann habe ich ein Signal auf den Weg, ja, sage ich da immer. Das ist eben mit einer Futterbelohnung neben meinem Fuß verknüpft oder ich roll mal ein Gutti so ein bisschen auf dem Weg. Und da würde ich so ein bisschen drauf achten, gerade bei einem jungen Hund, dass man da jetzt keine Kausalkette draus macht. Ne? Also dieses auf den Weg, das nutze ich ganz gern so als Erinnerung. Sobald wir in den Bereich kommen von, oho, da sind die Felder, ich möchte jetzt auf keinen Fall, dass der auch nur einen Schritt da rein macht, dann sage ich dieses auf den Weg schon vorab, noch bevor er überhaupt irgendwie im Feld war, um den Fokus auf den Weg zu bringen. Wenn man es nämlich umgekehrt macht, man wartet immer darauf, bis der Hund quasi schon außerhalb vom Weg ist und ruft ihn zurück und belohnt ihn. Dann geht er wieder nach außerhalb und man ruft ihn zurück und belohnt ihn. Dann hat man einfach so eine Kausalkette und ärgert sich dann, ja, ey, warum funktioniert das nicht? Der springt immer wieder nach außen. Es ist natürlich eine willkommene Beschäftigung, wenn dem Hund dort auf dem Weg gerade langweilig ist und es keine Schnuppereien gibt oder so. Von daher nutze ich dieses Signal quasi so vorab, ne, damit es nicht zu so einer Kausalkette kommt. Aber natürlich, im Notfall nutze ich das auch. Dann, und das finde ich super, super toll und mache ich echt gerne, ist das Barriereklickern oder Barrieremarkern. Ich arbeite im Alltag ja viel mit Markerwort und nicht mit Klicker. Das bedeutet quasi, dass man anfängt an einer sichtbaren Barriere. Da wäre jetzt natürlich ideal ein hochgewachsenes Maisfeld. Ne? Das ist was, was der Hund sehr, sehr deutlich sieht. Oder eben ein Waldweg, wo rechts und links klarer Bewuchs ist, den dein Hund auch super deutlich wahrnimmt. Also ich sage immer da, wo so ganz deutliche Wege zu sehen sind. Ja, eine Barriere deutlich sichtbar ist. Und in dem Moment, wo dein Hund sich so auf die Barriere zubewegt, macht das jetzt nicht in Momenten, wo der da einfach am Rand schnuppert oder wo der am Weg geradeaus läuft und seinen Fokus, seine Sinne nach vorne gerichtet hat. Aber wenn du siehst, hey, der Fokus, die Sinne, die gehen jetzt ins Feld hinein oder in den Wald hinein, ja, dann markerst du einen Moment, bevor quasi der Schritt auf oder ins Feld oder in den Wald kommt, ja, also auf die Barriere. Du markerst an der Wegesbarriere und belohnst ihn dann auch genau dort. Und es wird am Anfang noch so ein, was, wie, für was kam jetzt hier das Markerwort sein? Aber die Hunde probieren dann sehr, sehr schnell aus, ja, wann kommt denn da immer das Markerwort? Und wie gesagt, ne, ich beginne so ein Training an einer deutlich sichtbaren Barriere. Und dann hat der Hund sehr, sehr schnell genau das raus. Und dann bleibt er länger an der Barriere stehen. Und auch hier ist jetzt wieder unser Timing wichtig. Wir sollten es nicht ständig machen, weil ich möchte ja, dass mein Hund in der Umwelt auch abtaucht. Ne? Wenn der einen Fokus überhaupt nicht auf ins Feld laufen oder in den Wald laufen hat, dann gibt es für mich keinen Grund, da jetzt das Barriereklickern auszupacken. Aber wenn er den Fokus da drin hat, dann nutze ich das. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Feld ganz frisch mit Gülle vollgeschüttet ist und da möchte ich nicht, dass mein Hund da drauf geht, dann mache ich die ersten 3-4 Schritte, wo ich sehe, der guckt schon in Richtung aufs Feld, mache ich kurz Barriereklickern und dann ist es bei uns eigentlich durch, weil er das natürlich, ne, Kenny kennt das seit 9 Jahren, das Barriereklickern. Und das ist auch so schön zu sehen. Ich habe da auch Videos, ja, wo man sieht, er beobachtet die Krähen mitten auf dem Feld, aber er geht eben nicht auf das Feld, weil das ist geodelt und ich habe die ersten Schritte vor 10 Minuten Barriereklickern gemacht. Ja, und dieses an der Barriere stehen bleiben, das lohnt sich dann. Also hier auch wieder unsere Aufmerksamkeit, nicht den Bogen überspannen. Also ich marker da nicht jedes Mal, aber wenn ich dann merke, oh, jetzt würde es wahrscheinlich doch so sein, dass die Krähen, die hüpfen da hinten rum, der guckt schon so, dann marker ich mal schnell und überspanne den Bogen nicht und warte, bis er einen Fehler macht, um ihn dann korrigieren zu können. Ja. Und das ist wirklich so, dass die Zeit an der Barriere, die wird immer länger. Also die Hunde stehen immer, immer länger an dieser Barriere. Es verschafft uns Zeit und dementsprechend wird dann das Markern auch immer weniger. Und das ist aber auch wieder was, wo ich sage, nutze das bitte mit Feingefühl. Ich möchte, dass mein Hund in der Umwelt abtaucht. Ich möchte da jetzt nicht einen Fokus legen, den der Hund überhaupt nicht hat. Das heißt, der Hund, der einfach den Weg rauf und runter läuft und keinerlei Interesse hat, Richtung Wald oder Feld zu gehen, ne, dann mache ich auch kein Barriereklickern. Ich möchte ja, dass der einfach in der Umwelt Hund ist und sein Ding macht. Aber in dem Moment, wo ich sehe, oh, die Felder sind frisch geodelt oder da sind die Grannen, da ist das Maisfeld hoch, ich möchte nicht, dass mein Hund da reingeht, dann mache ich am Anfang vom Feld ein paar Mal in passenden Momenten Barriereklickern und dann passe ich einfach mein Markermoment wirklich dem Hundeverhalten an. Also ich beobachte ihn, steht er länger an der Barriere, packt er das ohne mich und geht dann eh weiter, weil er nur mal geguckt hat. Super, marker ich nicht. Er steht schon eine ganze Weile an der Barriere und ich habe so das Gefühl, gleich wird's gefährlich. Da ist ein Reiz und besteht wirklich eine große Gefahr, dass er doch aufs Feld läuft. Dann marker ich schnell, ja, damit das eben nicht passiert. Also den Hund nicht kirre machen, weil wie gesagt, der soll ja Hund sein und auch in der Umwelt abtauchen können. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch eben nicht, dass er aufs Feld läuft. Und Barriereklickern, Barrieremarkern ist da wirklich ein ganz, ganz tolles Tool. Wenn man sich eh mit Markern und Klickern auskennt, dann kannst du jetzt mit meiner Erklärung wahrscheinlich schon super viel anfangen und das auch direkt umsetzen in eurem Alltag. Weil, Ne? Ich finde es einfach eine ganz wichtige Sache, dass wir sowohl den Hund schützen, wie eben auch die Umwelt und da gucken, wie können wir die beste Schnittmenge machen. Zum einen mit, wo gehe ich spazieren? Also ich würde jetzt nicht, weiß ich nicht, dreimal am Tag irgendwo spazieren gehen, wo ich sage, der muss jetzt nur auf dem Weg laufen und darf wirklich keinen Millimeter irgendwie den Weg verlassen. Das fände ich schwierig. Wenn man das dreimal am Tag macht, das wird für alle Beteiligten anstrengend und dementsprechend dann wieder gucken, kann ich auch Wege anders machen, damit die Frustrationslast auf beiden Seiten dann wirklich auch passend ist. Ne? Weil die Spazierwege und gerade wenn wir draußen sind mit den Hunden, das soll angefüllt sein mit Bedürfniserfüllungsmöglichkeiten, mit der Möglichkeit, Hund sein zu können, abtauchen zu können und nicht dauernd angeschaltet darauf achten zu müssen, was sagt wer und wo bin ich und muss ich mich wie betragen und so. Ja. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge vielleicht auch neue Erkenntnisse gebracht hat, auf jeden Fall vielleicht einige Tipps und auch neue Dinge, die du umsetzen kannst mit deinem Hund. Wie immer, ich freue mich ganz arg auf 5-Sterne-Bewertungen, gerade auch Rezensionen bei Apple, wenn man da einen Satz schreibt mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das ist ganz, ganz wichtig, damit der Podcast überhaupt noch angezeigt wird. Das ist echt immer so eine Sache, wenn ein Podcast, wenn es den schon länger gibt und dann ist eine Weile irgendwie da nichts passiert mit den Rezensionen, dann wird der Podcast immer weiter unten auch angezeigt und dementsprechend bekommen ihn auch weniger Leute gezeigt. Du kannst ihn zum Beispiel auch super gerne so Podcast-Folgen von mir, wenn du das hast, irgendwie so aus der Hunde-Bubble eine Chatgruppe oder so, mach da gerne mal eine Podcast-Folge von mir rein und empfehle den Podcast auch anderen Hundemenschen, damit sie eben auch die Möglichkeit haben, an die Tipps zu kommen. Vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.